Podcast. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Weht der Wind eher leicht oder gibt es kräftigen Sturm? Woher weht der Wind und wie stark? Fragen, die beim Segeln oder in der Stadtplanung, gerade bei uns im Norden, genauso eine Rolle spielen wie mittlerweile in der Stromgewinnung. In 2 Tagen beginnt in den Messehallen die Messe Wind Energy Hamburg, eine internationale Fachmesse der Windbranche.
Um Wind in all seinen Facetten soll es in dieser Sendung gehen. Herzlich willkommen zur 3541. Ausgabe des Hamburger Hafenkonzerts. Wir sind Franziska Storch und Petra Volkwatzen. Moin!
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Heute lassen wir uns mal kräftig den Wind um die Nase wehen.
Beim Thema Wind denken wir im Hafenkonzert natürlich mit als erstes auch an Segeln. Und das Segelrevier mitten in der Stadt, das ist in Hamburg, na klar, die Außenalster.
Die ist, was Wind und Windrichtung angeht, allerdings mitunter ganz schön tückisch. Eine echte Herausforderung, immer wieder vor allem für auswärtige Regatta-Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Das Glück war dann auch ein bisschen auf unserer Seite.
Doch recht spannende Windverhältnisse.
Alster, wie sie leibt und lebt, mit allem dabei, pünktlich zum Start, setzt der Wind von der rechten Seite ein, hört wieder auf, dreht wie verrückt. Sie gibt alles, die Alster. Also es war wirklich ein Nervenkrimi.
Alster, muss man immer sagen, ist ein ganz spezielles Revier. Wir reden nicht umsonst manchmal von Schweinerennen. Da muss man auch manchmal einfach Glück haben.
Seglerinnen und Segler, die schon lange hier segeln, kennen die Eigenheiten des Reviers natürlich deutlich besser.
Segel anschlagen und hoch damit. Am Steg des Hamburger Segelclubs an der Außenalster startet gleich die traditionelle Mittwochsregatta, die letzte der Saison. Schade nur, dass der Wind nicht so richtig mitspielt.
Die Windverhältnisse sind also außergewöhnlich dürftig heute. Es ist so ziemlich der wenigste Wind, den wir bis jetzt in der ganzen Saison gehabt haben. Wir haben zwar häufig wenig Wind, aber heute ist es besonders wenig.
War flau, ne? Aber ich hoffe, dass trotz des Wetterberichtes noch eine kleine Abendbrise vielleicht kommt. Das war jetzt schon ein paar Mal so.
Julia Pechstein segelt mit ihrem Mann im Konga, Walter Steger und sein Bruder im 505er. Die Alster als Segelrevier kennen beide schon lange.
Ja, 11 Jahre war ich, 1968 bin ich hierher gekommen und habe angefangen in einem Verein. Also ich habe schon so die ganze Alster immer im Fokus gehabt.
Na gut, ich habe 1965 hier angefangen zu segeln mit meinem Vater, habe dann bis 1975 gesegelt, habe dann 32 Jahre Pause gemacht und habe dann 2007 wieder angefangen mit meinem Bruder. Und seitdem sind wir also regelmäßig hier auch bei den Mittwochsregatten dabei und kennen also insofern die Windverhältnisse auf der Alster ziemlich gut. Und die sind verteufelt tückisch.
Wie jede Woche hat Walter Steger auch diesmal vorab die Windvorhersage gecheckt.
Ja, ich gucke immer bei Windfinder Hamburg Airport. Der Airport hat natürlich ein relativ freies Gelände. Dadurch ist dort etwas mehr Wind. Und wenn dann also dort meinetwegen 6 Knoten angezeigt sind, dann ziehe ich 2 Knoten ab und dann bin ich ungefähr beim Alsterwert. Natürlich immer bereinigt um die Fensteröffnung von Frau Meier oder Herrn Müller. Denn wenn irgendeiner das Fenster aufmacht, dann gibt es eine Böe auf der Alster.
Die Alster, dafür ist sie bekannt, ist als Segelrevier eine echte Herausforderung.
Der Wind ist ja alles andere als konstant. Das betrifft sowohl die Richtung als auch die Stärke. Wir haben durch die Straßenzüge und durch die Bebauung starke Winddrehungen, also starke Unterschiede in der Richtung. Das geht bis zu 20, 25 Grad oder vielleicht auch sogar mal 30. Das kann dann sehr, sehr tückisch sein, gerade wenn etwas mehr Wind ist. Der Vorschotmann steht im Trapez. Mit einmal hast du 20 Grad Winddrehung, stehst im Wind. Und der Vorschotmann kann erstmal sein Shampoo auspacken und baden.
Plötzliche Winddreher auf der Alster. Auch Julia Pechstein hat sowas schon oft erlebt.
In so einer Böe kann der Wind dann schon mal so um 30 Grad auf einmal aus einer anderen Richtung kommen. Und darauf dann zu parieren, also das lässt sich einfach nie so planen. Aber das macht das Ganze ja, das ist überhaupt beim Segelsport das Spannende.
In Ufernähe nehmen hohe Gebäude und Bäume den Seglerinnen und Seglern den Wind.
Also man sollte eigentlich immer zusehen, dass man sich so lange wie möglich auf der Windrichtung abgewandten Seite der Alster aufhält, weil man da die größte Chance hat, ein bisschen Wind abzukriegen.
Einmal raus aus der Abdeckung heißt es Ausschau halten nach dem Wind.
Du siehst die Windstriche laufen. Wenn es etwas mehr Wind ist, siehst du die Böen laufen.
Also was vielleicht so ein bisschen windbringend ist, Lommardsbrücke, Kennedybrücke, beziehungsweise im Schwane wiegt die Brücke, wenn wir Ostwind haben.
Wenig bis gar keinen Wind zum Segeln gibt es meist ganz im Norden der Außenalster, Richtung Bootssteg, Bobby Reich.
Früher lagen da also auch noch die Tonnen 7 und 8. Die hat man inzwischen gar nicht mehr auf dem Regattaplan, weil das da oben einfach so ein Zufallssegeln ist, dass man das nicht mehr regulär nennen kann, soweit man überhaupt von regulär auf der Alster sprechen kann.
Die Alster ist speziell. Das wissen auch auswärtige Gäste, die für Regatten nach Hamburg kommen. Einzelne haben es schnell raus und kommen überraschend gut klar.
Wir haben also immer als Ranglistenregatta für unsere Bootsklasse hier den Alsterpokal. Und da war vor einigen Jahren auch eine Mannschaft aus Bad Zwischenahn. Und der Steuermann sagte, was habt ihr alle mit eurer Alster? Die kann man so leicht lesen. Und er hat gewonnen.
In der Regel aber sind die Hamburger Seglerinnen und Segler klar im Vorteil.
Wenn man dann das Wasser mal gut gelesen hat, dann kann einen das auf einer Regatta durchaus 4-5 Bootslängen nach vorne bringen gegenüber seinen Konkurrenten.
An diesem Tag bleibt es dabei, zu wenig Wind. So sehr Walter Steger auch danach Ausschau hält.
Es gibt also einen kleinen Windstrich da in der Mitte. Da hinten segelt auch ein 505er, der sich bemerkenswert schnell bewegt. Aber in anderen Bereichen hier ist also absolut gar nichts. Ne?
Walter Steger und sein Bruder entschließen sich, diesmal nicht mitzusegeln und bleiben am Steg. Julia Pechstein und ihr Mann belegen den ersten Platz. So oder so, bei der Mittwochsregatta des HSC steht ohnehin der Spaß an erster Stelle. Und so tückisch sie auch sein mag, die Alster, Hamburgs Seglerinnen und Segler lieben ihr Heimatrevier mitten in der Stadt.
Es ist natürlich mega genial und das ist einfach eine schöne Flucht aus dem Alltag.
Also wer ein Vollblutsegler ist, der ist dankbar dafür. Und wir haben hier nun diese Möglichkeit und das finde ich einfach in Hamburg sensationell.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute rund ums Thema Wind. Jetzt im Herbst, wo sich Schwärme von Gänsen sammeln, um in den Süden zu fliegen, da stellt sich die Frage,
wie beeinflusst Wind eigentlich Zugvögel und wie beeinflusst Wind das Verhalten von Vögeln überhaupt?
Um das herauszufinden, machen wir jetzt einen Ausflug zur Vogelstation Wedeler Marsch.
Petra Urban beobachtet leidenschaftlich gerne Vögel. Stundenlang sitzt sie in der kleinen Holzhütte, ausgerüstet mit Fernglas, Fotoapparat und einem Lächeln.
Und das hat was herrlich Meditatives, hier aufs Wasser zu blicken, zu beobachten und zu fotografieren.
Im flachen See sitzen auf einer kleinen Insel nebeneinander Schwäne, Gänse, ein Kormoran und ein Kiebitz. Warum schauen sie alle in dieselbe Richtung?
Die Vögel sind so, dass sie immer ihr Gefieder so ein bisschen ausrichten nach dem Wind, dass sie immer die Seite wählen, wo sie dem Wind nicht so ausgesetzt sind.
Der Wind streicht die Federn glatt. Gegenwind ist beim Sitzen gut, beim Fliegen ist Rückenwind manchmal besser, berichtet Marco Sommerfeld, der Leiter der Vogelstation.
Es gibt beispielsweise eine Beobachtung einer auf Helgoland beringten Singdrossel, die halt einen Tag später in Frankreich gefunden wurde. Und das waren 1200 Kilometer Entfernung. Allerdings herrschte an dem Tag Nordostwind in der Stärke 4-5 oder so, also ordentliche Rückenwindbedingungen.
Normalerweise fliegen Singvögel beim Vogelzug pro Tag 40 bis 100 Kilometer, ergänzt er. Gänse fliegen bis zu 1000 Kilometer ohne Rast. Und Kiebitze sogar noch weiter. Wind beeinträchtige auch die Höhe des Flugs.
Wenn wir Gegenwind haben, dann fliegen die Vögel hier ziemlich bodennah, also in Höhen von 10 bis 20 Meter über unsere Köpfe hinweg, während sie bei Rückenwind natürlich deutlich höher sind und manchmal vor uns auch nicht erkennbar sind.
Der Gegenwind beeinflusse gerade kleinere Vogelarten bei der Suche nach einem Rastplatz und dem Überfliegen von Hindernissen wie der Elbe. Die ist bei Wedel gut 2 Kilometer breit.
Kohlmeise und Blaumeise sind regelmäßige Zugvögel hier. Und wenn die natürlich Gegenwind haben, Südwestwind im Herbst, und die wollen die Elbe überqueren, dann machen die mehrere Anläufe und versuchen dann im kleinen Trupp über die Elbe zu kommen.
Die Meisen, die wir im Sommer sehen, ziehen im Winter südlicher. Die Meisen, die wir im Winter füttern, kommen aus Nord- und Osteuropa zu uns. Der Wind beeinflusst auch die Futtersuche der Vögel.
Und manchmal gibt es so warme Tage, die windstill sind. Und dann fliegen enorm viele Ameisen umher. Und dann hat man natürlich die Lachmöwe. Da hat man am meisten auch noch Stare dabei. Und natürlich auch viele Schwalben über Deichen, über Feuchtgebieten.
Bei viel Wind fliegen Insekten eher windgeschützt. Daher fliegen auch Schwalben dann vermehrt an Waldrändern, ergänzt Marco Sommerfeld. Die Lachmöwen suchen ihre Nahrung bei mehr Wind gerne im Wasser.
Sie können hervorragend auch auf dem Wasser segeln, können halt mit wenig Kraftanstrengung die Luftschichten da und aber auch die Wellentäler und so nutzen und jagen dort durch Wellen, aber auch durch so Wasserströmungen gibt es auch Nahrungsverfügbarkeiten.
Wenn es sehr stark stürmt, gibt es in Hamburg auch schon mal sogenannte Sturmgäste. Vögel, die es bei Sturm verweht hat, weil sie erschöpft waren oder sich verschätzt haben.
Letztes Jahr hatte ich mal an den Landungsbrücken Trottellummen gesehen. Die sind da ja eigentlich sonst nicht zu finden, aber das waren solche Sturmgäste, die dann auch durch den Wind bedingt verdriftet werden und mit Hochwasser dann in den Hamburger Hafen reinschwimmen.
Trottellumme sehen ein bisschen aus wie kleine Pinguine, können aber fliegen. Sie leben in Deutschland nur auf Helgoland, also etwa 150 Kilometer Luftlinie entfernt von Hamburg. An der Vogelstation Wedeler Marsch hofft auch Petra Urban auf besondere Tagesgäste und Windsituationen.
Als Fotografin ist es sehr, sehr schön, wenn der Wind durch das Gefieder der Vögel geht. Das gibt immer ein sehr reizvolles Bild, wenn das Gefieder so ein bisschen vom Vogel absteht.
Die Vogelstation Wedeler Marsch, ein richtig schönes Ausflugsziel am Wochenende. Von Freitag bis Sonntag ist immer zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Heute rund ums Thema Wind. Aus welcher Richtung weht der Wind und wie stark ist Sturm zu erwarten? Das zu wissen ist vor allem auch für Langstreckensegler wichtig, die sich nicht mal so eben in einen sicheren Hafen flüchten können.
Arvid Fuchs ist Polarforscher, Expeditionsleiter und Buchautor. Immer wieder sticht er für längere und oft auch anspruchsvolle Turns in See. Nach krankheitsbedingter Pause geht es Arvid Fuchs jetzt wieder besser. Gerade sind seine Crew und er noch mit dem Expeditionsschiff Dagmar Oren unterwegs, von Island über Norwegen zurück nach Flensburg. Crew und Schiff haben schon eine Menge zusammen erlebt, auch was Wind und Sturm angeht.
Es gibt natürlich viele Stürme, die wir im Laufe der Jahrzehnte, muss man ja sagen, irgendwie miterlebt haben. Aber eins vielleicht, wie wir mal in einen chilenischen Fjord eingelaufen sind und bis zu 90 Knoten Wind hatten. Also das ist wirklich schon Hurricane-Stärke, die wir dort hatten. Dort waren wir dann nachher irgendwann unter Landabdeckung. Insofern war der Seegang nicht so schlimm. Aber diese Wucht des Windes.
Ein Segelschiff wie die Dagmar Oren braucht den Wind. Wenn er mal gar nicht oder viel zu wenig weht, zehrt das an den Nerven und am Material.
Ja, Flauten sind Nerven. Und das Schiff leidet oftmals stärker in Flauten als in Stürmen, weil da einfach der Winddruck fehlt. Und das Schiff rollt dann meistens, wenn man auf offener See ist, irgendwo in der alten Dünung, die noch irgendwie da ist. Und alles schlägt, die Segel schlagen, alles scheuert und schamfiert, wie der Seemann sagt. Und wenn so eine Flaute, gerade in den Tropen, wo es dann auch noch so schwül und heiß ist, lange andauert, dann ist das schon etwas, was einen belastet.
Einen besonders heftigen Sturm hat Arvid Fuchs mal in Grönland erlebt.
Allerdings sind wir dort im Winter eingefroren gewesen. Das heißt, das Schiff hat sich da jetzt nicht bewegt. Wir waren relativ geschützt, aber da haben wir in der Wetterstation, die dort in der Nähe des Dorfes waren, 100 Knoten gemessen und das war über einige Minuten lang.
Auf See, sagt Arvid Fuchs, ist vor allem die Kombination aus starkem Wind und Wellen die Herausforderung.
Wenn man also Windstärke 11 hat beispielsweise, dann bauen sich dort enorme Seen auf, diese enorme Wasserwucht. Wie viel Energie und kinetische Energie in einer einzigen brechenden See stecken und wie viele Tonnen an Wasserwucht dahinter stecken, das kann man gar nicht sagen. Aber es ist unglaublich und insofern sind das so die kritischen Momente. Der Wind alleine ist das nicht das Entscheidende, sondern der Seegang, der daraus resultiert.
Wie wird er wehen, der Wind? Wie stark und aus welcher Richtung? Worauf muss sich die Crew einstellen? Bei seinen Reisen lässt sich Arvid Fuchs vom Seewetteramt des Deutschen Wetterdienstes in Hamburg beraten.
Die wissen, wo man ist, wie schnell das Schiff fährt, mit welchem Kurs und welcher Geschwindigkeit man unterwegs ist. Und aufgrund des Routenverlaufs, der bekannt ist, werden dann Prognosen erstellt. Und dann gibt es aber auch ganz verschiedene Informationsquellen, die sogenannten Grip-Daten, die man also heute ja auch auf jedem Handy letztendlich runterladen kann. Man hat zwar keinen Handyempfang, aber wenn man Satellitenempfang hat an Bord, dann kann man dort auch diese Grip-Daten sich herunterladen. Wenn man in Küstennähe ist, dann gibt es dieses Navtex-System. Also es gibt da ganz verschiedene Wege, worüber man heute sehr präzise und gut Wetterinformationen beziehen kann.
Gleichzeitig sammeln Arvid Fuchs und seine Crew auf ihrem Schiff, der Dagmar Oren, auch selbst Daten, die sie anderen zur Verfügung stellen.
Ja, wir arbeiten eng mit dem Deutschen Wetterdienst zusammen. Wir sind ein Wetterbeobachtungsschiff, wie man das auch so sagt. Also der DWD hat uns entsprechend mit Messsensorik ausgestattet. Wir haben hier so einiges an Hightech an Bord. Das Interessante dabei ist, dass gerade diese Beobachtung auch heute noch so wichtig sind. Viele Leute meinen, also man hat Satellitentechnik und alles Mögliche, also da braucht man doch gar nicht mehr ein Schiff, das jetzt irgendwelche Wetterdaten sammelt. Das ist aber ein Trugschluss. Je mehr Informationen es gibt, desto genauer werden auch die Wetterprognosen.
Als Langstrecken- und Expeditionssegler hat sich Arvid Fuchs natürlich auch mit den Wind- und Wetteraufzeichnungen früherer Seefahrer auseinandergesetzt.
Es gibt wunderbare so Faksimile-Bücher, die das BSH mal herausgegeben hat. Die ganzen alten Aufzeichnungen der Segelschifffahrt, also wo sie mit Windjammern um Kap Horn gesegelt sind. Und wenn man sich das mal anguckt, gerade die von den Flying P-Linern, die sind von Hamburg nach Valparaiso gesegelt. Die Reisen haben sich um 2-3 Tage teilweise nur unterschieden. Das waren natürlich absolute Experten, aber sie wussten eben auch, wie die Passate genau verliefen.
Heute, so seine Erfahrung, wehen die Winde oft nicht mehr so zuverlässig. Die Windsysteme haben sich teilweise verlagert.
Das können normale Zyklen sein, aber der Klimawandel hat sicherlich auch große Auswirkungen, gerade hier auch in den hohen Breiten. Insofern spielt er heute eine größere Unsicherheit mit, glaube ich, als in den vergangenen zurückliegenden Jahrzehnten.
Die Modelle und damit die Vorhersagen sind mit der Zeit immer genauer geworden. Und dennoch, am Ende können einen Wind und Wetter immer auch noch überraschen. Gerade in den Regionen, in denen Arvid Fuchs unterwegs ist.
Da kann es natürlich sein, dass der Wind ganz anders ausfällt als vorhergesagt. Also ich will nicht unbedingt sagen die Windrichtung, aber die Stärke des Windes. Und das ist ja oftmals mit das Entscheidende.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wind, das ist ja nicht nur was, was Segler nutzen oder was auch mal nervt, wenn er beim Fahrradfahren von vorn kommt. Bei Wind geht's auch um ganz viel Geld und um unsere künftige Energieversorgung. Wie die Lage der Windkraftbranche ist, das wird in der kommenden Woche in Hamburg diskutiert und gezeigt bei der Messe Wind Energy Hamburg, der größten ihrer Art weltweit. Dietrich Lebern aus dem Hafenkonzert-Team beobachtet die Branche schon länger. Wie ist die Lage, Dietrich?
Also grundsätzlich so gut wie nie. Das hat auch gerade in dieser Woche eine Umfrage der IG Metall und der Betriebsräten gezeigt. Es herrscht so eine regelrechte Aufbruchstimmung. Grund natürlich, die Bundesregierung hatte erst vor ein paar Monaten das Ziel ausgegeben, dass der Anteil erneuerbarer Energien bis 2030 verdoppelt werden soll. Und das geht natürlich vor allen Dingen mit Windkraft. Das ist der entscheidende Anteil daran. Es gibt ehrgeizige Vorgaben an Land und auf See. An Land wird eine verpflichtende Quote angeführt, wie viel Fläche jedes Bundesland für Windräder bereitstellen muss. In Norddeutschland ist das ja schon einigermaßen umgesetzt worden. Manche Länder sind da sogar schon drüber über dieser Quote, aber besonders in Bayern und Baden-Württemberg, da ist noch deutlich Luft nach oben, sagte auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor ein paar Wochen bei einem Symposium hier in der Handelskammer. Er sagt, da gibt es ein deutliches Nord-Süd-Gefälle.
Bleiben wir doch mal bei Windkraft auf See. Da gibt es ja, weil die Fläche groß ist, tatsächlich wohl das größte Potenzial.
Ja, das stimmt erstmal und da haben sich erst mit Mitte des Monats die Nordsee-Anrainerländer auf einen gemeinsamen Plan verständigt, der noch ehrgeiziger ist als alles, was man an Land bislang geplant hat. In den kommenden 10 Jahren soll die Leistung der Windanlagen verzehnfacht werden. Weil dabei der Platz natürlich auch knapp werden könnte, wollen die Nordsee-Anrainer mehr zusammenarbeiten, auch gemeinsam Windparks, vor allen Dingen auch Leitungstrassen anstoßen. Und besonders eng arbeiten dann natürlich Deutschland und Dänemark zusammen.
Der Platz wird eng und da gibt es ja auch sehr viele unterschiedliche Interessen. Die Umweltschützer zum Beispiel, den geschützte Meer Gebiete wichtig sind. Andererseits jetzt Ausbau der Offshore-Windparks. Also da wird schon auch eng, was den Platz angeht.
Also das hat das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie, das ja für die Nutzung dieser Seeflächen zuständig ist, auch schon vor ein paar Jahren mal gesagt, als es noch wirklich viel kleinere Ausbauziele gab. Da war schon klar, das, was man sich damals vorgenommen hat, und das war wirklich ein Bruchteil dessen, was jetzt geplant ist, das reicht eigentlich nicht aus. Da muss man irgendwann eine politische Entscheidung treffen. Mittlerweile sind die Ausbauziele, wie gesagt, noch ehrgeiziger und diese Frage stellt sich natürlich umso mehr. Also muss man in Naturschutzgebiete eingreifen oder in Schutzgebiete? Inwieweit kann man auch näher an die Küste mit Windrädern heranrücken? Bislang galt ja so ein bisschen die Devise, wir gehen möglichst so weit raus, dass man das von den Inseln, von den Strand in Cuxhaven möglichst wenig Windräder sieht. Das wird sich wahrscheinlich nicht halten lassen. Die Schifffahrt braucht auch noch Wege, Fischerei nicht zu vergessen. Also das sind wirklich große Abwägungsprozesse, die irgendwann von der Politik entschieden werden müssen.
Du hast über Zusammenarbeit auch mit unseren Nachbarn gesprochen, Dänemark, unser nördlicher Nachbar. Wie ist da die Situation?
Also in Dänemark hat man schon relativ früh in der Politik erkannt, dass man nicht alleine nur den Strom erzeugen muss. Da gibt es auch sehr, sehr ehrgeizige Vorhaben, sondern dass man auch was tun muss, um diesen Strom abzubefördern. Man plant also tatsächlich schon große Inseln, die man aufschütten will. Eine in der Nordsee, eine in der Ostsee, sogenannte Energieinseln, wo das Ganze gebündelt werden soll. Und auch gleich vor Ort will man grünen Wasserstoff erzeugen. Grüner Wasserstoff, der dann per Pipeline ans Festland transportiert werden soll. Und dann für den Weitertransport gibt es auch Pläne bereits, die untersucht worden sind, dass man von Esbjerg zum Beispiel aus eine Pipeline verlegen will, die bis nach Hamburg führt, wo grüner Wasserstoff durchfließen soll.
Erklär es vielleicht nochmal bitte, wie hängt das Thema Wasserstoff mit Windenergie zusammen?
Also Strom, egal ob jetzt aus Windkraft oder sonst wie erzeugt, hat natürlich einen großen Nachteil. Man kann ihn nicht einfach ohne weiteres festhalten, speichern. Man braucht da irgendwie ein Medium. Und da ist die Forschung mittlerweile so weit, und da gibt es auch Versuchsanlagen und auch größere Anlagen mittlerweile schon, dass man den Strom aus Windkraft zum Beispiel nutzt oder aus Solaranlagen, um ihn letztendlich zu verwenden, um Wasserstoff herzustellen. Wasserstoff entsteht dadurch, wenn man Wasser aufspaltet. Dafür braucht man viel Energie. Dazu nutzt man diesen Strom. Und Wasserstoff kann man speichern.
Also sprich, in zum Beispiel bei uns Nord- oder Ostsee werden immer mehr Windkraftanlagen entstehen, Windräder gebaut werden. Wie muss man sich diese Offshore-Windparks in Zukunft vorstellen? Wie groß werden die?
Also bei der Größe, das hängt natürlich ein bisschen von dem Seegebiet ab. Eine zunehmende Schwierigkeit ist, die Anlagen werden immer größer, müssen immer höher werden, damit sie auch leistungsfähiger werden, damit man mehr Strom herausziehen kann. Die Gebiete, wo man diese großen Anlagen, die ragen 150, 180 Meter mittlerweile über dem Meeresspiegel, die Narben hinaus, die Rotorblätter noch wesentlich mehr höher. Damit man die aber auch wirklich errichten kann, muss man aber auch noch zusätzlich in immer tiefere Meeresgebiete ausweichen. Und da gibt es tatsächlich jetzt schon Überlegungen, dass man auch sagt, wir machen schwimmende Plattformen, wo Windräder drauf schwimmen. Die werden dann nur mit Ketten am Boden verankert, so wie man das von Tonnen vielleicht kennt. Das ist noch nicht ganz ausgereift, aber es sind auf alle Fälle gigantische Ausmaße, die da gebaut werden. Es braucht Unmengen von Energie, um auch letztendlich diese Anlagen zu erzeugen. Das sind wirklich gigantische Stahlmassen.
Und dann gibt es ja noch das große Thema Meeresschutz.
Beim Meeresschutz, da gibt es viele Untersuchungen auch tatsächlich, die das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in den vergangenen Jahren gemacht hat. Es gibt tatsächlich auch ein paar positive Effekte mittelfristig. Also Windräder können durch ihre Fundamente, die man in den Meeresgrund rammt, auch mittelfristig dazu führen, dass sich die Unterwasserwelt ein Stück weit belebt. Es gibt mehr Fische, das sind wie künstliche Riffe, die man dort schafft, wo es vielleicht vorher nur plattes Unterwassergebiet war. Aber natürlich der Baulärm, den darf man nicht unterschätzen. Es werden eben diese Fundamente in die Meeresboden gerammt. Und auch über Wasser ist immer noch wirklich das Problem Vogelzug, wo man sich genau anschauen muss, ist das verträglich damit und welches Risiko will man eingehen, um die Natur da eben nicht zu sehr zu beeinträchtigen.
Und für Hobbysegler wird es dann künftig auch immer enger. Wind zur Energiegewinnung. Danke, Dietrich.
Kino für die Ohren.
Manche Timpeti, Butsche in die See.
Das Plattdütsche Hörspiel. Alle 14 Tage gibt's bei uns die Klassiker aus den NDR-Archiven und ganz aktuelle Produktionen.
Fischhahn, Griffan, komm raus!
Ella, ist es...
Marit ist weg!
Marit!
Lebendige norddeutsche Sprache. Mittwochs ab 21 Uhr bei NDR 90,3, freitags ab 19 Uhr bei NDR Schlager und auch als Podcast in der ARD Audiothek.
Fidel?
Ja?
Ich fuhr mit Joe über Padua.
Das ist ein ganz fein Zoch von die Johnny.
Das Plattdütsche Hörspiel. NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Warum zieht es in der Hafen City an so vielen Stellen wie Hechtsuppe? Und weshalb ist Windstille in der Stadt auch nicht gut? Antworten darauf weiß der Herr der künstlichen Winde, Bernd Leitl. Er ist stellvertretender Direktor des Instituts für Meteorologie der Universität Hamburg und er betreut einen riesigen Windkanal, der im Geomatikum im Keller steht, also direkt um die Ecke vom Dammtorbahnhof.
Der Windkanal ist so groß wie eine Wohnung, innen 3 Meter hoch, 4 Meter breit und gut 30 Meter lang. Platz für Modelle von ganzen Landschaften oder Stadtquartieren. Ein riesiges Schaufelrad sorgt für mehr oder weniger Wind.
Wir brauchen keine besonders hohen Windgeschwindigkeiten und wir brauchen auf alle Fälle keinen gleichförmigen Luftstrom. Wir brauchen einen Luftstrom, der so verwirbelt, so böig ist, wie der Wind in der Realität eben ist.
Da schaffen Bernd Leitl und sein Team mit so einigen Tricks. Luft und Wind kann man hier sogar sichtbar machen, mit Theaternebel. Im Windkanal kommt der Wind immer nur aus einer Richtung. Das ist in der Natur anders. Eine geschickte Lösung.
Wir können unser Modell auf eine Drehscheibe stellen und können so die mittlere Windrichtung für verschiedene Versuche einstellen.
An den sehr hohen Wänden des Labors hängen Modelle von Straßenzügen aus Hannover, Stuttgart oder Hamburg aus der eigenen Modellbauwerkstatt. Wie verteilen sich Abgase von Autos? Gelangen schwere Abgase aus einer Fabrik ins benachbarte Wohnviertel? Welcher Wind wird an einem Neubau wo wehen?
Wenn du hier einen Straßencafé machen willst, dann musst du halt dafür sorgen, dass nicht an 50% der Jahreszeitstunden dort kritische Windgeschwindigkeiten überschritten werden. Das ist ein Mehrwert. Und diesen Mehrwert, den kann man auch einem Kunden gegenüber vermitteln.
Wo wir uns länger aufhalten, wollen wir weniger Wind haben, weiß Bernd Leitl. Spielplätze, Haltestellen, Cafés. Die Ergebnisse aus Windkanal, Computersimulation und Messen vor Ort zusammen liefern die besten Erkenntnisse. Doch warum die Hafencity insgesamt so windig ist, das leuchtet ein, wenn man die Historie der Speicherstadt betrachtet.
Dass die Flete eben früher Transportwege für Waren waren und wo man vielleicht auch mit dem Segelboot in die Flete reinfahren wollte, dann ist es nur natürlich, dass man die entsprechend der Hauptwindrichtung Südwest in Hamburg bodennah ausrichtet. Aber man darf das auch gern mal als Vorteil sehen. Die Hafen City ist relativ gut belüftet.
Viele Städte wachsen in die Breite und Höhe. Flächen sind begehrt und teuer. Kaum eine Ecke bleibt frei. Doch der Bauboom beeinflusst auch das sogenannte Mikroklima in der Stadt. Deswegen ist Planung das A und O.
Grundsätzlich hat die Stadtplanung durchaus Möglichkeiten, Windkomfort und Windklima in der Stadt zu beeinflussen. Wo kann ich etwas hinbauen? Wo kann ich vielleicht auch Freiräume lassen? Wo kann ich Bewuchs verwenden, um Luftströme zu steuern?
Parks anstatt neuer Wohnblöcke? Ein Traum, der auf wirtschaftliche Faktoren trifft. Lücken lassen und lieber viel höher bauen? Bernd Leitl gibt zu bedenken.
Dort ist der Windkomfort im Fußgängerbereich oftmals ein Problem, weil eben aus größeren Höhen Wind nach unten abgelenkt wird und dann zu Zugerscheinungen im Fußgängerraum führen kann.
Stadtplanung ist komplex. Die große Popularität von Klimafragen in den letzten Jahren lenkt die Aufmerksamkeit auch auf das Mikroklima in der Stadt. Gebäude mit höherem Windkomfort verkaufen sich besser und Städte ohne Smog sind lebenswerter. Ohne Wind keine Frischluft, also kein Atmen.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute rund ums Thema Wind.
Von wo weht der Wind und wie stark? Die Möglichkeiten, Wind und Wetter präzise vorherzusagen, sind mit dem Fortschritt der Technik immer besser geworden. Woher bekommen etwa Segler und Surfer die Informationen, die sie für ihren Sport brauchen? Zum Beispiel vom Deutschen Wetterdienst.
Ein Großraumbüro hoch über der Elbe. Durchs Fenster sieht man den Hafen. Auf den Bildschirmen die aktuellen Wetterdaten.
Mein Name ist Tobias Schaaf. Ich arbeite für den Deutschen Wetterdienst hier am Standort Hamburg. Und das mache ich seit 2013, bin aber schon etwas länger Meteorologe. Und bin damals von Berlin nach Hamburg gewechselt. Unter anderem eben auch, weil mich dieser maritime Aspekt des Wettervorhersagens doch sehr interessiert hat.
Tobias Schaaf gehört zu einem Team von Kolleginnen und Kollegen, die beim Deutschen Wetterdienst Vorhersagen machen.
Für einerseits die nördlichen Bundesländer Deutschlands, was alles auf Land auftritt an Wetter. Und dann andererseits aber auch Vorhersagen eben für Nord- und Ostsee. Zumindest die Gebiete, die jetzt unmittelbar an uns grenzen. Deutsche Bucht, westliche Ostsee, südliche Ostsee. Das sind so unsere Hausgebiete, sage ich mal.
Zwei große Monitore hat der Meteorologe an seinem Arbeitsplatz immer im Blick. Der linke zeigt das Wetter, wie es gerade ist.
Vom Blick eines Satelliten beispielsweise. Da sehen Sie jetzt hier ziemlich viele wolkenfreie Flächen über Schleswig-Holstein. In weiß dann die Wolken, wie sie beispielsweise über Niedersachsen ziehen. Also südlich der Elbe wird es immer wolkiger.
Angezeigt werden die Daten vieler Messstationen, unter anderem Windrichtung und Windstärke.
Da haben wir hier am Flughafen natürlich eine, die dann relativ frei steht, Hamburg-Fuhlsbüttel. Wenn wir jetzt den Blick raus auf die Deutsche Bucht werfen, dann haben wir hier eben auch nochmal auf Helgoland eine Station. Dann wird es interessant, wenn man dann weiter westlich noch geht, dann kommt man zu verschiedenen Plattformen, die in der Nordsee liegen. Und wenn Sie schauen, dann sehen Sie hier, dass diese Plattform beispielsweise eine Höhe von 43 Metern hat. Das ist natürlich wichtig zu beachten, denn das ist nicht zwingend der Wind, der dann in das Segeltuch fällt oder eben auch die Wellen hervorruft, denn der ist ja deutlich tiefer.
An diesem Tag ist die Wetterlage eher ruhig. Nicht viel Wind, kein Gewitter. Aber wie lange bleibt das so? Auf dem rechten Monitor an seinem Arbeitsplatz lässt sich Tobias Scharf die Karte des Wettermodells anzeigen.
Ein solches Modell wird zu einem bestimmten Zeitpunkt gestartet. Sagen wir mal heute Mitternacht. Und jetzt fließen aus einem bestimmten Zeitraum, der vor diesem Startpunkt liegt, sagen wir mal 3 Stunden oder 6 Stunden. Da fließen all die Daten ein und dann beginnen diese ganzen mathematisch-physikalischen Gleichungen, die in so einem Modell stecken und sehr kompliziert sind, verschiedene Parameter zu berechnen. Und das sind Temperatur, das ist der Druck, Feuchtetransporte, eben auch der Wind dadurch.
Wie entwickelt sich das Wetter? Kommt da vielleicht etwas auf uns zu, das gefährlich werden könnte? Tobias Scharf und seine Kolleginnen und Kollegen machen auch Wahrscheinlichkeitsabschätzungen für extreme Ereignisse.
Das heißt beispielsweise, wenn wir überlegen, ob es orkanartige Böen oder Orkanböen gibt, da sind wir bei UFO 11 oder 12, also sehr, sehr viel Wind. Wie wahrscheinlich kann so eine Böe auftreten?
Wie genau und mit wie viel zeitlichem Vorlauf sich ein Wetterereignis vorhersagen lässt, ist ganz unterschiedlich.
Der große Kontrast ist da beispielsweise eben ein großes Windereignis, was schon meistens relativ früh sichtbar wird in Modellen, oder ein schweres Gewitter, was in viel, viel kürzerer Zeit erst entsteht.
Auch Beratungen etwa für die Schifffahrt gehören zum Arbeitsalltag in der Vorhersagezentrale. Tobias Scharf ist selbst schon mal auf einem Forschungsschiff mitgefahren.
Von Südafrika in die Antarktis und dann zurück nach Chile. Eben auch durch diese berühmten, berüchtigten Roaring Forties. Ich war also voller Erwartungen dort, vielleicht den stärksten Wind, den ich je erleben würde, mal zu erleben. Und wir hatten sehr wenig Wind die ganze Zeit.
Die Polarstern, das Forschungsschiff, mit dem er damals unterwegs war, hat Tobias Scharf vor kurzem von Hamburg aus meteorologisch beraten.
Die sind da so in etwa auf der Höhe Sierra Leone gewesen, vor Westafrika. Da ist wenig Wind, wenn man nicht gerade ein Gewitter vor der Nase hat. Und so sah das ein bisschen aus, dass die also in der Nähe von einem großen Gewitterkomplex waren, aber mit ihrer Fahrt nach Süden dem wohl entfliehen konnten.
Tobias Scharf hat mit Wind nicht nur beruflich zu tun. Er ist auch selbst Wassersportler, geht gern surfen. Was für einen Wind er sich wünscht, wenn er das nächste Mal aufs Surfbrett steigt.
Ja, den ich noch beherrsche tatsächlich. Also ich bin nicht derjenige, der die ganz großen Windstärken braucht. Mir reichen 6 Beaufort, das ist super.
Luft ist unsichtbar, doch Wind kann man sehen, gerade an der Küste. Wasser kräuselt sich, Segel blähen auf, Wolken jagen über den Himmel. Und wie ist das in der Kunst? Passen die gemalten Wolken zum Wind in der Landschaft oder ist alles nur Fantasie? Um das herauszufinden, waren wir mit Claudia Stephan in der Hamburger Kunsthalle. Sie ist Meteorologin und arbeitet am Max-Planck-Institut für Meteorologie.
Es sind tiefe Wolken, die mit relativ schönem Wetter assoziiert sind, eigentlich etwas, das man typischerweise findet in der Nähe von Küsten. Sehr, sehr realistisch.
Sagt Meteorologin Claudia Stephan über das Bild Fischerboote in einer Flussmündung von 1655. Eine junge Besucherin beschreibt das Bild so.
Bisschen wie Schäfchenwolken. Das sind Boote, das sind eigentlich Segelboote. Wasser und ein bisschen Land auch. Nach wenig Wind eigentlich, weil es nicht so viele Wellen sind.
Die typisch holländische Landschaft stammt von Jan Josefsson van Goyen. Ein Fluss mit Booten, darüber ein hoher, bewölkter Himmel. Sind Wolken und Wind in der Flusslandschaft hier im Einklang?
Ja, das würde ich sagen, das passt zueinander. Also wirkt nicht so, als sei dort besonders starker Wind, eigentlich beruhigend.
Im 17. Jahrhundert waren harmonische Landschaftsbilder mit Segelbooten und wenig Wind sehr beliebt beim Bürgertum, auch in Hamburg. Im 19. Jahrhundert ist die Wetterlage in Landschaftsbildern manchmal komplexer. In Caspar David Friedrichs Küste beim Mondschein
Von 1835-36 entdeckt eine Besucherin Widersprüche.
Ich sehe Meer, Segelboote, ja, nachts bei Vollmond. Eigentlich ruhig und stürmische Wolken.
Der Mond spiegelt sich auf dem Wasser und blitzt durch die Wolken. Die sehen aus wie ein wallender Vorhang. Unten Stille, oben sausender Wind.
Wenig Windbewegung in der Nähe des Bodens. Und der Himmel wiederum wirkt dann aufgewühlter. Das ist auch möglich tatsächlich, dass man eine große Windscherung hat und der Wind stark variiert mit der Höhe.
Erklärt Claudia Stephan. Überraschender findet sie die Wolkenform.
Das sind Asperitas-Wolken, kommen ganz selten vor. Man erkennt die an der welligen Unterseite. Und sie treten tatsächlich oft in Zusammenhang mit Gewittern auf und meistens östlich der Rocky Mountains in den USA. Dass es so passiert wie hier über dem Meer, ist nicht undenkbar. Es ist physikalisch möglich, aber es ist unwahrscheinlich.
Caspar David Friedrichs Landschaften sind häufig symbolisch aufgeladen. Hier treffen in der Dunkelheit Ruhe und Sturm aufeinander wie ein innerer Kampf. Das Mondlicht wird am Horizont zu einem Silberstreifen, vielleicht ein Hoffnungsschimmer. Ganz anders Emil Nolde Schlepper auf der Elbe von 1910. Leuchtend gelb sind Himmel und Wasser, grobe Pinselstriche formen Wolken und Wellen. In diesem Farbenwirbel ist der Schlepper schwer zu erkennen, findet eine Besucherin.
Wenn ich nicht nach dem Titel sehen würde, ich sage vielleicht eine Fabrik mit großen Wolken aus die Chimneys. Ich denke, es muss mal ein See, ein Meer sein und es könnte ein Dampfer sein.
Künstliche Wolken von Dampfern, Fabriken und Eisenbahnen gibt es seit der Industrialisierung auch in Gemälden. Interessant findet Claudia Stephan den Vergleich von künstlichen und natürlichen Wolken innerhalb eines Bildes.
Diese Dampfwolken vom Schiff und im Hintergrund schaut es aus ein bisschen ja, wie Cumuluswolken. Man erkennt da diese puffigen Strukturen. Die Farbe ist verschieden, aber die Struktur sieht sehr, sehr ähnlich aus.
Das Bild strotzt vor Energie durch die bewegten Pinselstriche und das leuchtende Gelb. Da würde viel Wind passen und der lässt sich an den künstlichen Wolken gut ablesen.
Sie bleiben ja doch in der Nähe des Dampfers. Also vielleicht ein leichter Wind, man sieht, dass sie etwas wegziehen vom Dampfer, aber mehr passiert dann nicht.
Bei viel Wind würde sich der Rauch nicht so schön auftürmen. Künstlerische Freiheit. Eines macht der Blick von Claudia Stephan deutlich. Wenn Wolken und Wind in Gemälden nicht zusammenpassen, dann ist das meist gewollt.
Und in der Hamburger Kunsthalle gibt es schon bald mehr zu großen und kleinen Luftbewegungen zu entdecken. Am 30. September eröffnet dort die Ausstellung Atmen. Sie spannt den Bogen von Wolkenstudien von Caspar David Friedrich bis zu Metallspiegeln, auf denen das Motiv erst sichtbar wird, wenn man die Spiegel anhaucht. Hier im Hamburger Hafenkonzert nehmen wir Sie gleich mit aufs Meer und fragen, wie steht es eigentlich um die Idee, große Containerschiffe mit Segeln, also durch Wind, anzutreiben? Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Wind, das war über Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende, der entscheidende Antrieb für Schiffe. Dann aber mit der Erfindung von Dampfmaschine und später mit den Verbrennungsmotoren gerieten Segel eher ins Hintertreffen. Dabei ist es ja viel klimafreundlicher, zum Beispiel auch auf den Wind als Antrieb zu setzen. Dietrich Lehmann aus dem Hafenkonzert-Team, Schifffahrtsexperte. Du beobachtest die Branche. Wenn wir über die Idee sprechen, auch moderne Schiffe mit Windkraft anzutreiben, was gibt es da für Konzepte? Was funktioniert nicht? Wie ist der Stand der Dinge?
Also im Wesentlichen gibt es drei verschiedene Varianten. Die erste Variante sind Segel, die man so auch klassisch von Windjammern kennt. Manchmal haben die aber auch weniger mit den traditionellen zu tun. Dann Lenkdrachen, die vor und über dem Schiff schweben und so Vortrieb erzeugen. Und das dritte sind die sogenannten Flettner-Rotoren, also Walzen, die senkrecht auf dem Schiff stehen.
Bleiben wir mal bei dem, was am ehesten noch an klassische Segel erinnern. Was gibt es da?
Also da hat ja zum Beispiel der Hamburger Reederei Sea Cloud Cruises gerade erst in diesem Jahr in Hamburg seinen Neubau präsentiert. Ein Dreimaster, der wirklich sehr, sehr klassisch ist. Also der könnte auch vor 100 Jahren von der Silhouette so hier entlang segeln können. Die gibt es tatsächlich immer noch, ist aber wirklich nur bislang verbreitet, vor allen Dingen bei Kreuzfahrtschiffen. Da kann man sich das ein Stück weit leisten, dass man eben so viel Platz auch an Deck dafür entdeckt. in Kauf nimmt. Man muss ja auch keine Güter nach oben befördern. Also man braucht kein freies Deck, wo man Ladungen irgendwie hin und her transportiert. Es gibt noch einige Ansätze, zum Beispiel der Frachtsegler Aventura, über 100 Jahre alt, der regelmäßig auch hier in Hamburg zu Gast ist, demnächst auch wieder ausläuft Richtung Karibik. Das ist noch so ein klassischer Windjammer, der Fracht transportiert, aber das natürlich in viel kleinerem Stil. Das Schiff ist nicht mal 40 Meter lang.
Dann hast du Drachen erwähnt. Inwieweit ist das auch was für große Schiffe?
Also da hat sich die Hamburger Firma Skysail schon vor mehr als 10 Jahren Namen gemacht. Sie hat riesige Lenkdrachen gebaut, die sind 30, 40, 50, 60 Meter breit, je nach Schiffsgröße. Skysail kam, finde ich, ein bisschen zu früh damit auf den Markt und hatte auch ein bisschen Pech mit dem Zeitpunkt. Es kam nämlich Anfang der 2000er Jahre auch ja eine große Schifffahrtskrise und die Reedereien hatten eigentlich kein Geld mehr richtig, um dafür auch noch zusätzlich einen Lenkdrachen auszuprobieren. Es ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber seit ein paar Jahren gibt es sogar Nachahmer auf dem Markt, nicht nur Skysail bietet diese Lenkdrachen an, sondern auch andere Firmen. Airbus hat zum Beispiel einen Frachter ausgestattet, der regelmäßig Flugzeugteile zwischen Europa und den USA transportiert, also auf einem Weg, der relativ lang ist, wo man auch mit relativ stabilen Winden rechnen kann. Das ist noch nicht ganz abgeschlossen und ausgewertet, aber interessanter Ansatz wird immer mehr, auch vermute ich, Nachahmer finden, wenn es eben auf einem begrenzten Fahrtgebiet ist, wo auch man auch mit Winden rechnen kann, die ab und zu auch mal von hinten wehen.
Ist es realistisch, Containerschiffe sich vorzustellen, die mit Hilfe von Wind angetrieben werden?
Ein bisschen schwieriger. Also in der Containerschifffahrt ist noch ein Grundproblem, so ein strukturelles Problem, dass ein Containerschifffahrt ja so organisiert ist, sie fahren nach einem festen Fahrplan. Also man weiß genau, ein Jahr im Voraus, wenn Schiff A in China losfährt, ist es dann 5 Wochen später hier in Hamburg. Diese Fahrpläne werden im Voraus gemacht. Da ist wenig Spielraum, um sich letztendlich auf die Unsicherheiten, die der Wind mitbietet, zu verlassen. Theoretisch ist es natürlich möglich, aber das geht natürlich ein Stück weit auch immer zu Lasten der Effizienz dieses Segels. Antriebs, weil man da ja, wie gesagt, schauen muss, vielleicht fahren wir da noch ein bisschen andere Route und lassen uns im wahrsten Sinn von dem Wind auch leiten.
Was gibt es noch an Möglichkeiten, Schiffe mithilfe von Wind anzutreiben?
Also da sind 2 Rigs, die nicht ganz neu sind, aber durchaus jetzt wieder im Kommen sind. Das ist einmal das Düner-Rig, das ist in den 60er Jahren auch ausgerechnet hier in Hamburg entwickelt worden. Und das sind die Flettner-Rotoren. Das Flettner-Rotoren sind eine Erfindung aus den 20er Jahren schon. Man muss sich das vorstellen wie riesige senkrechte Litfaßsäulen, die an Deck eines Schiffes stehen. Die stehen da aber nicht starr, sondern die rotieren. Und dann entzeugen, man muss sich das so vorstellen, eben nicht wie beim Flugzeug, wo ja auch auf der Oberseite ein Unterdruck herrscht und auf der Unterseite ein Überdruck von Luft. So hebt er das Flugzeug ab, so gibt sich durch diese Rotation dieses Flettenrotors, dieser Litfaßsäule, die an Deck steht, auf der einen Seite einen Überdruck und auf der anderen Seite einen Unterdruck. Und damit wird letztendlich das Schiff angetrieben oder zumindest wird es ein bisschen nach vorne gezogen, je nachdem, wie stark der Wind auch weht.
Kann man sehen, zum Beispiel in Rostock, wo 2 Fähren mit Flettner-Rotoren angetrieben fahren. Was weißt du darüber, wie gut das funktioniert und wie groß da die Einsparung tatsächlich ist?
Also beim Flettner-Rotor muss man auch klar sagen, das ist jetzt noch nicht so ein Antrieb, wo man sagen kann, damit kann man ausschließlich fahren. Also Flettner ist klar, man muss diese Röhren alleine immer zum Rotieren bringen, das braucht schon mal Energie. Es wird eingesetzt auch bei Bulkschiffen, bei Tankschiffen gibt es im Moment auch Prototypen, die da gebaut werden, auch wirklich relativ große Schiffe, 200, 300 Meter große Frachter. Und da ist nach ersten Versuchen klar, die Treibstoffersparnis kann je nach Windrichtung bis zu 20% betragen. Auch das ist in der Schifffahrt natürlich ein erheblicher Kostenvorteil und eine Ersparnis für die Klimabilanz.
Deine Prognose, aktuell reden wir ja alle von explodierenden Energiepreisen. Steht der Windantrieb vor einem Comeback? Haben wir irgendwann wieder ausschließlich durch Wind angetriebene Schiffe?
Das glaube ich kaum. Also, dass wirklich Schiffe nur mit Segeln fahren, ohne Maschine, das ist eher unwahrscheinlich. So ist die Schifffahrt heutzutage nicht organisiert. Es wird vielleicht eine Kombination aus beiden geben. Und wenn man eben keinen Windantrieb an sich hat, also egal ob Drachen, Flettner-Rotor, Dynarig oder was auch immer man sich da vorstellen kann, dann geht es aber auch noch darum, wie wird der Treibstoff hergestellt, den die Schiffe an Bord benötigen. Da kann man sich vorstellen, Wasserstoff, um letztendlich Elektromotoren anzutreiben oder aber synthetisch hergestellte Kraftstoffe, die dann wieder im Motor landen, im herkömmlichen Motor. Es gibt heute schon Dual-Fuel-Motoren, die auch mit Flüssiggas fahren können. Das Flüssiggas kann man auch synthetisch herstellen und dazu braucht man auch wieder Windstrom. Von daher insgesamt ist klar, die Schifffahrt hat eigentlich in den kommenden Jahren gar keine andere Möglichkeit, als immer grüner zu werden und der Windkraft verpflichtet zu sein.
Das war das Hamburger Hafenkonzert rund ums Thema Wind, das, wie wir gesehen haben, ziemlich viele Facetten hat.
Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören oder Freunden und Bekannten empfehlen wollen, alle Ausgaben des Hamburger Hafenkonzerts gibt es auch im Podcast oder online bei uns unter ndr.de/90.3.
Kerstin von Stürmer sagt jetzt noch, worum es in der kommenden Woche geht.
NDR 90,3 – das Hamburger Hafenkonzert.
In Deutschland werden seit mehreren hundert Jahren Schiffe gebaut und das mit wechselndem Erfolg. Gerade in den vergangenen Jahrzehnten ist es wegen der übermächtigen Konkurrenz aus Asien für deutsche Werften immer schwieriger geworden. Einige wenige haben sich durchsetzen können und bauen auch im Jahr 2022 sehr erfolgreich Schiffe. Dazu gehört die Lürsen-Gruppe aus Bremen. Wir sprechen in der kommenden Woche mit einem der beiden Eigentümer der Lürsenwerft, mit Friedrich Lürsen, unter anderem über die Geschichte der Werft, über den Werftenstandort Deutschland, über die Perspektiven für den Marineschiffbau und über die Schwierigkeiten mit russischen Yachten, die bei Lürsen festliegen.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg.
Für heute tschüss und bis bald. Wir sind Petra Volkwarzen
und Franziska Storch.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.